In unserer Regio-Serie schauen wir uns verschiedene Psalmen an und wir nähern uns heute diesem Thema mit einer einfachen, aber existenziellen Frage. Was bete ich, wenn ich betrübt bin? Und im Verlauf der Predigt werdet ihr merken, dass dieser Psalm fast wie ein Gespräch wirkt. Wie ein innerer Dialog, ja, beinahe wie ein Gespräch zwischen einem Therapeuten und einem Menschen auf der Couch. Der Bibeltext dazu steht in den Psalmen 42 und 43. Diese beiden Psalmen bilden eine Einheit, da sich der Refrain sich immer wieder wiederholt. Und Psalm 43 hat im Gegensatz zu vielen anderen Psalmen keine eigene Überschrift. Und aus welchen Gründen auch immer hat man im Laufe der Geschichte diese Psalme getrennt. Wir werden das aber als eine Einheit betrachten. Wir hören auf das Wort Gottes aus der Heiligen Schrift, aus dem Buche der Psalmen, Kapitel 42 und 43. Eine Unterweisung der Korachiter vorzusingen. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich an dich im Lande am Jordan und Hermon vom Berge Misar. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten, denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Dieser Psalm wird im Gegensatz zu vielen anderen Psalmen nicht David zugeschrieben, sondern den Söhnen Korachs. Wer diese genau waren, wissen wir nicht, doch eines wissen wir, sie spielten im Tempel eine zentrale Rolle. Wahrscheinlich gehörten sie zu den levitischen Musikern, die für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes verantwortlich waren. Sie führten das Volk im Lobpreis ein. Heute würde man sie vielleicht als Worship-Leiter nennen. Und ihre Aufgabe war immens. Sie begleiteten nicht nur musikalisch, sondern führten Einzelne und die ganze Gemeinde in eine tiefere, lebendige und dauerhafte Beziehung zu Gott. Denn sie wussten, in der Anbetung ist Gott gegenwärtig. Und Ziel der Anbetung ist es, Gott zu erkennen und vor ihm zu stehen. Und auch wir versammeln uns heute nicht nur, weil wir gute Gemeinschaft suchen, so wichtig sie auch ist. Wir kommen zusammen, weil wir hoffen und erwarten, dass Gott selbst mitten unter uns ist. Dieser Psalm ist nicht nur ein Gebet oder ein Lied, sondern auch eine Unterweisung. Es will den Leser weise machen, ihm Einsicht schenken, und die Frage, um die es dabei geht, ist hochaktuell. Wie geht man mit Niedergeschlagenheit um? Wie mit Mutlosigkeit, mit Verzweiflung, mit Dunkelheit? Wir wollen uns diesem Gebet nun gemeinsam anschauen und zuerst fragen wir nach dem Kontext. In welcher Lebenssituation steht der Beter? Warum ist er so betrübt? Und danach entdecken wir, dass der Psalm sehr konkrete Wege aufzeigt, wie man mit dieser Betrübnis umgehen kann. Dieser zweite Teil könnte man als den praktischen Teil des Psalmes bezeichnen. Zuerst der Kontext. Dieser Korachiter, der eigentlich andere im Glauben anleiten soll, fühlt sich nun von Gott verlassen und einsam. Der Psalm beschreibt diesen Zustand gleich dreimal mit dem Wort betrübt. Das ist ein starkes Wort im Hebräischen. Es beschreibt einen Menschen, der innerlich am Zerbrechen ist, der sich aufzulösen scheint, dessen Kräfte aufgebraucht sind. Es ist der Zustand tiefster Verzweiflung. Und warum nun ist der Beter betrübt? Weil er Gott nicht mehr erlebt. Der Beter sehnt sich danach, Gott wieder zu begegnen. Er fragt sogar, wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Sein Wunsch wird mit drastischen Bildern beschrieben. Er vergleicht sich mit einem Hirsch, der kurz vor dem Verdursten steht. Wie ein Hirschkuh im dürren Sommer nach Wasserbächen lechzt, mit gesenktem Kopf und heraushängenden Zungen über ausgebrannte Hügeln dahinzieht, so sehnt sich seine Seele nach dem lebendigen Gott. Und einfach zur Klarstellung, die Hirsche, die sind nicht dumm. Die gehen nicht erst zum Wasser, wenn sie merken, oh, ich bin fast am Verdursten und jetzt brauche ich Wasser. Sie warten nicht, bis sie am Verdursten sind, bevor sie nach Wasser suchen, sondern das Bild ist vielmehr folgendes. Der Hirsch, der nach Wasser gewohnt ist, kommt an das Flussbett, wo er immer hingeht, in dem sonst klares Wasser fließt, und findet es ausgetrocknet vor. Und genau mit diesem Hirsch vergleicht sich der Psalmist. Und Gott wird für ihn zum ausgetrockneten Flussbett. Er geht dorthin, wo er eigentlich Erleichterung sucht und findet Gott nicht. Der Psalmist begehrt keine Ehre. Die Freude an der Gemeinschaft mit Gott war ein dringendes Bedürfnis seiner Seele. Er betrachtete sie nicht nur als ein süßester aller Luxusgüter, sondern als eine absolute Notwendigkeit, wie das Wasser für einen Hirsch. Und dann führt der Beter seine Metapher weiter aus. Er sehnt sich nach Gott, dem lebendigen Gott. Nicht nach etwas, das nur wie Wasser aussieht oder schmeckt. Nicht nach einem Tümpel anstelle eines fließenden Stroms. Er sucht keine religiösen Trostpflaster und keine bloßen Ideen. Er sehnt sich nach dem lebendigen Gott, nach seiner Realität, nicht nach einer Abstraktion. Denn Gott ist das Leben selbst. Und deswegen kann nur er dem Beter das Leben schenken. Wie ein Verdurstender sich freut, wenn er endlich Wasser findet, so möchte der Beter Gott finden. Ja, der Beter ist innerlich dehydriert, so sehr dürstet seine Seele nach Gott. Und sein Betrübnis besteht nicht darin, dass er nicht mehr an Gott glaubt. Nein, im Gegenteil, er glaubt an Gott, erlebt ihn aber nicht mehr. Gott ist für ihn kein handelnder Gott mehr. Er hat nicht den Glauben verloren, sondern das Erleben der Gegenwart Gottes. Er hat die Realität Gottes verloren, nicht den Glauben an Gott. Er spürt keine persönliche Beziehung mehr zu ihm. Die innere Empfindung dieses Betes könnte man in einer ganzen Brandweite an Worten beschreiben: geistliche Trockenheit, geistige Dürre, geistige Finsternis, geistliche Leere. Ich nenne es einfach eine spirituelle Trockenheit, ein Gefühl, dass Gott nicht mehr da ist, dass Gott sich nicht mehr real anfühlt, dass es nicht an Resonanz stoßt. Und so betet kein Ungläubiger. Denn jemand, der Böses will, möchte so viel Raum zwischen sich und Gott haben, dass er sagen kann, es gibt Gott nicht. Doch Menschen, in denen Leben und Herzen Gottes Gnade gewirkt hat, sehnen sich nach ihrem Gott. Und das Interessante ist, der Beter hat dieses Gefühl dieser spirituellen Trockenheit nicht, weil er etwas Falsches gemacht hat. Im Text ist keine Rede von Schuld. Er sagt nicht, Herr, du bist nicht mehr da, weil ich gesündigt habe. Es gibt keine Schuldbekenntnisse, keine Beichte, keinen Hinweis auf persönliches Versagen. Es wird auch keine konkrete Tragödie beschrieben, kein äußeres Leid, das diese Gottesferne erklären würde. Kein feindliches Herr steht vor den Toren, keine unmittelbare Lebensgefahr bedroht den Beter. Es gibt kleine Hinweise auf Feinde, doch sie stellen keine Bedrohung dar. Seine Feinde unterscheiden sich von den anderen Feinden in den Psalmen. Sie sind nicht hinter dem Leben des Beters her. Sie versuchen ihn nicht zu töten. Nein, sie leben mit ihm. Nein, vielmehr leidet der Beter daran, dass seine Feinde seine geistige Trockenheit sehen und ihn verhöhnen. Man kann sich von Gott verlassen fühlen, obwohl man sich keiner Schuld bewusst ist. Gottes Ferne ist nicht zwingend an persönliches Versagen gebunden. Und verschiedene Ausleger versuchen nun herauszufinden, warum der Beter das nun fühlt. Wenn es nicht an Schuld liegt, an was liegt es dann? Und es gibt zwei Auslegungen, die ich kurz vorstellen möchte. Einige Ausleger verweisen auf Vers 11, wo es steht, es ist wie Mord an meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen. Und daraus schließen sie, dass der Beter todkrank gewesen ist oder noch immer sein könnte. Andere wiederum verweisen auf Vers 7, wo es steht, darum gedenke ich an dich im Lande, am Jordan und Hermon vom Berge Missar. Und sie deuten diesen Vers so aus, dass der Beter eigentlich nicht mehr in Israel ist, sondern irgendwo ganz in der Ferne und sich zurücksehnt an den Ort, wo er gewesen war. Ich möchte nicht entscheiden, welche Auslegung richtig ist, und ich glaube, es ist auch nicht entscheidend, denn beide Situationen, beide Auslegungen haben etwas gemeinsam. Sie beginnen mit etwas Physischem, Krankheit oder Ortswechsel und enden in einem tiefen Gefühl der Verlassenheit, ja der Betrübtheit. Und vielleicht steht hier heute in einer ähnlichen Situation. Vielleicht bist du umgezogen, hast eine neue Arbeitsstelle begonnen und fühlst dich in deinem Umfeld fremd und unwohl. Vielleicht hast du eine Diagnose erhalten, die dir die Hoffnung raubt. Vielleicht hast du einen Menschen verloren, der dir sehr nahe stand. Vielleicht bist du in eine schwere Situation geraten, obwohl es nicht dein Verschuld war. Du steckst in einer ausweglosen Lage, weil Gott es zugelassen hat, und du kannst nichts dagegen tun. Du bist krank, weil deine Eltern dir vielleicht schwache Gene vererbt haben. Du bist umgezogen, weil es eine offene Stelle in einer anderen Stadt gab. Du hast einen Vorgesetzten, der ungerecht, hart und verletzend ist. Ja, schwere Umstände, die nicht in unserer Hand liegen. Und all diese Probleme können zu geistlicher Trockenheit führen. Und zu all dem kommt noch die Ferne Gottes, ein dröhnendes Schweigen von seiner Seite. Du betest, es kommt keine Antwort, es kommt keine Resonanz. Du suchst das Flussbett auf, wo du dich auftankst, und es ist trocken. Und vielleicht kommen dann noch ein paar Fragen von Freunden und Feinden. Hast du genug gebetet? Alle deine Sünden bekannt? Die Verheißung wirklich geglaubt? Gott ausreichend gedankt? Ja, diese Situationen betreffen nicht nur wenige, sie betreffen nicht nur vermeintlich Schwachen, sondern sie treffen auch die Starken. Sie können uns jeden treffen. Es kann sogar passieren, wenn es dir gut geht und du nichts Falsches gemacht hast, kein falsches Leben geführt hast. Geistliche Trockenheit ist keine Unnormalität. Sie gehört zum Glaubensleben dazu. Und die Bibel ist erstaunlich ehrlich damit. In 1. Könige 19 lesen wir von Elia, dass er nach einem geistlichen Triumph in eine tiefe Krise stürzt. Er flieht in die Wüste, setzt sich unter einen Ginsterstrauch und bittet Gott, es ist genug, nimm mein Leben. Mose betet etwas Ähnliches in Numeri 11. Töte mich lieber, sagt er. Und Jonas sagt in Kapitel 4, ich möchte lieber tot sein als leben. Keiner dieser Menschen nahm sich das Leben. Sie wussten, dass das nicht der richtige Weg war. Aber sie waren erschöpft, so leer, so verzweifelt, dass sie Gott baten, ihrem Leben ein Ende zu bereiten. Elia, Mose, Jonas, die waren keine unbedeutende Persönlichkeit. Man könnte sagen, sie gehörten zu der geistlichen Spitze, zu Crème de la Crème. Und dennoch gerieten sie in tiefe Verzweiflung. Und dieses Betrübnis ist kein Zeichen von schwachem Glauben. Sie ist ein Teil des Menschseins. Und auch dieser Psalm und der Psalmist berichtet von einem Menschen, der an der Gottesferne zerbricht. Die Frage, die sich stellt und die viel wichtiger ist, was macht der Beter jetzt? Was können wir von ihm lernen? Und wie können wir mit unseren eigenen Bedürfnissen umgehen? Und ich möchte nun zum zweiten Teil gehen, zu dem praktischen Teil. Wir haben gesehen, wie physische Begebenheiten den Beter zu einer geistlichen Trockenheit geführt haben. Und nun bietet der Psalm selber ein paar Hinweise, wie man damit umgehen kann. Und wir wollen auf die folgenden Punkte kommen. Das erste wäre physisch, das zweite wäre Gemeinschaft, das dritte wäre Erinnerung und das vierte wäre Gespräch und das fünfte ist Jesus. Und all diese Punkte gehören zueinander und spielen miteinander etwas. Und um Missverständnisse vorzubeugen, will ich schon am Anfang sagen, dass wenn man all diese Punkte einhält, es nicht bedeutet, dass man keine Betrübnis erleben kann. Nein, das Fehlen diese Konditionen kann dazu führen, dass man geistliche Trockenheit erlebt, aber es muss nicht zwingend sein. Also physisch. Wir lesen im Psalm 42,4: Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Und dieser Vers bestätigt nur das, was wir schon herausgefunden haben, nämlich, dass die Situation ihn sehr beschäftigt. Und es beschäftigt ihn nicht nur sehr, sondern so fest, dass er nicht mehr essen kann und nicht mehr schlafen kann. Nach Martin Lloyd-Jones, einem englischen Arzt und berühmten Evangelisten, diagnostiziert er anhand dieses Verses eine klinische Depression. Erstens, weil der Beter anstelle von lebendigem Wasser nur seine Träne schmeckt, also nichts isst, und weil er Nacht und Tag wach ist, also nicht schläft. Obwohl ich diese Diagnose als überzeugend empfinde, ist ein poetischer Stil, es muss nicht alles wortwörtlich das bedeuten, was es steht, berührt Lloyd-Jones eine Wahrheit. Denn wir Menschen sind mehr als nur geistliche oder emotionale Wesen. Einerseits haben wir übergeistliche Brüder und Schwestern im Herrn, die uns ein schlechtes Gewissen einreden wollen, wenn wir betrübt sind. Sie hinterfragen jeden unserer Tage und sehen den Fehler bei uns selbst. Mit Fragen wie, hast du genug gebetet? Hast du noch genug Glauben? Hast du dem Satan widerstanden? Sie sind in der geistlichen Sprache moralistisch. Doch wir haben gerade gesehen, dass dem Psalmist keine Schuld vor Augen war, dass er sich nicht bewusst war von einer Schuld. Und dann auf der anderen Seite haben wir die moderne Medizin, die alles auf eine bestimmte Synapsen zurückführen. Alles ist chemisch, biologisch erklärbar, nimm diese Medizin und dann wird es schon gehen. Und ich glaube, die Bibel sieht den Menschen ganzheitlich. Wir sind nicht nur geistliche Wesen, wir sind auch emotionale, denkende und körperliche Menschen. Und alles gehört zusammen. Und dieser Martin Lloyd-Jones, der Arzt, der hat sehr viele Seelsorgen gemacht und er stellt oft fest, dass der Grund für Niedergeschlagenheit nicht zuerst im Glauben lag, sondern im körperlichen Zustand. Und ich zitiere ihn: Zu dieser Gruppe kann man, allgemein gesprochen, Müdigkeit, Überanstrengung, Krankheit und jede Form von Leiden rechnen. Man kann das Geistliche nicht vom Körperlichen trennen, denn wir bestehen aus Körper, Geist und Seele. Die größten und besten Christen sind, wenn sie körperlich schwach sind, offener für einen Anfall geistlicher Depression als sonst. Wir müssen auf unsere Gesundheit achten. Die Bedrücktheit könnte ihren Grund in physischer Schwäche ihren Ausdruck finden. Und andererseits, wenn wir physisch schwach sind, sind wir auch mehr exponiert für geistliche Angriffe und Depressionen. Wenn wir uns bedrückt fühlen, dann sind wir mit Leib und Seele darin verstrickt. Manchmal hilft es, eine Diät zu ändern, früher ins Bett zu gehen, länger zu schlafen. Ja, vielleicht braucht man Medizin oder eine physische Behandlung, einen Therapeuten. Diese äußerlichen Gegebenheiten müssen recht sein, damit die geistlichen Probleme behandelt werden können. Und in dem Beispiel vom Elia, die ich vorher angesprochen habe, wo er unter dem Baum sitzt und schläft und eigentlich sein Leben aufgeben will, da schläft er und ein Engel kommt. Und dieser Engel sagt nicht, fürchte dich nicht oder warum hast du nicht noch mehr geglaubt oder warum zweifelst du? Sondern er kocht. Er weckt Elia und sagt, iss. Er kümmert sich um sein physisches Wohlergehen. Zweitens, die Gemeinschaft. Israel wusste um die Bedeutung des Gemeinschaftslebens und der gemeinsamen Gottesdienste. Der Beter erinnert sich zurück an die Zeit, wo er mit seinen Geschwistern im Glauben vor Gott gekommen war. Im Psalm 42,5 lesen wir, daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Für ihn war der Tempel kein Ort leerer Rituale und mechanischer Wiederholungen. Die Opfer waren für ihn nicht primitiv noch grob, sondern der Tempel und Anbetung bedeutet für ihn die Begegnung mit Gott. Und das Fehlen des Gottesdienstes repräsentiert für ihn das Fehlen der göttlichen Gegenwart. Ja, persönliches Bibellesen und Gebet ist sehr, sehr wichtig und richtig, doch es ist nicht dasselbe wie eine Gemeinde. Man braucht beides. Wir verfallen oft in geistliche Trockenheit, weil wir als Individuen kommen. Wir wollen unsere kleine Dosis bekommen, unsere Predigt hören, unsere Musik spielen und dann wieder nach Hause gehen. Vielleicht, wenn unsere Freunde Glück haben, mit 2 oder 3 Personen reden. Aber wir wollen nicht wirklich Gemeinschaft haben. Kein Teil einer regelmäßigen, engeren Gemeinschaft werden. Wie können wir dann Rechenschaft ablegen? Mit wem wollen wir über unser geistliches Wohlbefinden reden? Mit wem lernen wir Gott kennen? Und wie wollen wir gemeinsam beten? Die Psalmen sind voll mit Beispielen für gemeinschaftliches Klagen, Lobpreis und Dank. Und wenn wir uns hier versammeln, dann sind wir viel mehr als Einzelpersonen. Der Einzelne geht in der Gesellschaft nicht unter, aber die Gesellschaft wird auch nicht zugunsten des Einzelnen aufgelöst. Ja, Individuum und Gemeinschaft sind im Gottesdienst verflechtet. Der Einzelne, der von Gott aus der Not befreit wurde, bringt Dankopfer zum Tempel und steht inmitten der Gemeinde und verkündet seine Treue. Derjenige, der noch leidet, singt seine Klage nicht in Isolation, sondern verkündet seine Not in der Gemeinde und sucht dort Hoffnung. Die Gemeinschaft kann für den Bedrückten ein Ort des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe sein. Sie kann den Einzelnen daran erinnern, wer Gott ist und was er getan hat. Und in der Gemeinschaft liegt die Kraft. Deswegen möchte der Beter zurück an den Ort, wo er mit den anderen Gott anbeten kann. Er ist nicht weise, es ist nicht weise, mit seiner Bedrücktheit allein zu sein. Drittens, die Erinnerung. Wie können wir dem lebenden Gefühl begegnen, von Gott verlassen zu sein? Und der Psalmist zeigt einen wirksamen Weg auf, sich an die Zeit zu erinnern, in denen Gott uns nahe war, in Anbetung und Gemeinschaft. Also sich erinnern, daran will ich denken, darum gedenke ich an dich. Warum hast du mich vergessen? Und natürlich der Refrain, der sich immer wieder daran erinnert, wer Gott ist. Seine Sehnsucht speist sich aus der Erinnerung. Er weiß noch, wie es war. Sein Verlangen verwurzelt sich darin, dass er in der Gegenwart Gottes einige der schönsten Stunden seines Lebens verbracht hat. Und es geht nicht nur um ein Gedächtnis, wo ich mich zurückziehe in mein Zimmer, meine Hände oder meinen Kopf in meine Hände lege und über etwas nachdenke wie ein Philosoph. Nein, der Aufruf zur Erinnerung ist immer auch ein Aufruf zum Handeln. Israel soll sich an Gott erinnern, um treu zu bleiben. Er soll sich an die Gebote erinnern, um sie zu halten. Er soll sich an Jahwe wunderbare Taten erinnern, um ihn zu preisen. Das Erinnern erfordert eine aktive Reaktion. Denn die Erinnerung gibt Selbstvertrauen, eine schwierige Zukunft ohne Panik begegnen zu können. Sein Leben auf ihn zu gründen und alle Lebensentscheidungen aus diesem Fundament herauf zu treffen. Und Vergessenheit wäre eine willentliche Abwehr oder Ablehnung Gottes Anspruch auf mich. Ja, unser Beter erinnert sich an die Güte des Herrn. Viertens, das Gespräch. Was der Beter eigentlich tut, ist ein Selbstgespräch. Und ausschütte mein Herz bei mir selbst. In seinem Betrübnis spricht der Beter mit sich selbst. Vielleicht predigt er sogar zu seiner eigenen Seele. Er fühlt sich in dem Moment nicht von der Wahrheit des Bundes Gottes und seiner bedingungslosen Liebe getragen. Und doch ist er zuversichtlich, wenn er alles tut, was in seiner Macht steht und seine Hoffnung wieder auf Gott ausrichtet, vor allem durch die Erinnerung, dann wird er Gott wieder loben können. Und sein Selbstgespräch ist kein Selbstzweck, sondern hat einen Ziel. Im Psalm 42, 6 lesen wir, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott. Er redet mit sich selber, weil er sich analysiert. Er hinterfragt sich nicht, weil er etwas Falsches gemacht hat, sondern um herauszufinden, wo setze ich mein Vertrauen? Wo ist meine Hoffnung? Warum bin ich betrübt? Ja, geistliche Trockenheit muss nicht ihren Grund in Sünde haben, aber sie ist eine Zeit, wo man die falschen Hoffnungen aufdecken kann. Der Beter erinnert sich an die Güte des Herrn und an seinen Bund und an seine bedingungslose Liebe. Und diese Wahrheit predigt er sich dann selbst. Ja, in sich hineinzuhören, die eigenen Gedanken und Wünsche ernst zu nehmen, ist wichtig. Man soll ein guter Zuhörer sein, nicht nur für andere, sondern auch bei sich selbst. Doch es gibt einen Punkt, an dem man sagen muss, jetzt hörst du auf mich. Jetzt predige ich mir selbst die Gnade Gottes. Und dann passiert etwas Spannendes. Ich habe leider nicht mehr die Zeit, aber im Psalm 43 sehen wir das. Der Psalmist redet nicht mehr mit sich selber, sondern mit Gott. Das Selbstgespräch hat das Ziel, sich wieder Gott hinzuwenden. Seiner Seele die Gnade zu predigen, führt dazu, das Angesicht des Herrn zu schauen. Und der fünfte Punkt, Jesus. In der Bedrücktheit und geistlichen Trockenheit reden wir oft die Lüge ein, dass Gott uns aufgegeben hat. Dass wir ein Fehler sind, dass er mich verlassen hat. Und der Psalmist sagt dazu ganz fest, nein. Wie können wir wissen, dass Gott uns nicht verlässt. Lies Psalm 42 und 43 noch einmal und höre auf den, der wirklich am Verdursten war, der wirklich nach Wasser schrie und sagte: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der den Spott seiner Feinde erleben musste: wo ist dein Gott? Und dann im Höhepunkt ausrief: ich habe Durst. Warum? Jesus hatte nicht nur das Gefühl, von Gott verlassen zu sein, sondern er war es wirklich. Er erlebte die Verlassenheit Gottes, damit Gott uns nie verlassen muss, obwohl wir sündigen. Gott bestraft ihn und verließ ihn, was wir selbst hätten erleben müssen. Und Jesus ging gerade ans Kreuz, damit wir das nicht erleben müssen. Ja, wir verdienten die Verlassenheit Gottes, den lebendigen Gott zu verlieren, den tötenden Durst zu schmecken. Und Jesus nahm alles auf sich und erlebte alles, damit wir das tun können, was wir schon gesagt haben. Uns an Gottes Liebe und Güte erinnern, in Gemeinschaft diesen Gott feiern, mit uns selbst, noch wichtiger aber, im Gespräch mit Gott bleiben zu können. Ja, Jesus ging ans Kreuz an unserer Stelle. Und wenn ich an Jesus glaube, kann ich nur das Gefühl der Verlassenheit erleben, aber nicht die Gottverlassenheit an sich.